Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Das bringt der Tag. Heute ist Donnerstag, der 4. April. Ich bin Julia Köxt und ich freue mich, dass Sie zuhören. Am 4. April 1949 haben sich Vertreter der USA, von Kanada und von 10 europäischen Staaten in Washington D.C. getroffen und dort den Gründungsvertrag der NATO unterschrieben. Das bedeutet, das westliche Verteidigungsbündnis ist heute auf den Tag genau 75 Jahre alt. Gefeiert wird in Brüssel, wo die NATO heute ihren Sitz hat. Dort tagen auch schon seit gestern die Außenminister der Mitgliedstaaten. Der Geburtstag fällt in eine turbulente Zeit für das Bündnis, das sich durch Russland und China großen Bedrohungen gegenüber sieht. Wie es zum Jubiläum um die NATO steht, darüber spreche ich mit unserem Brüssel-Korrespondenten gleich nach den Nachrichten.
Ich bin Imme Kasten. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Nach dem schweren Erdbeben in Taiwan sind 2 Deutsche gerettet worden. Sie waren mit anderen Menschen vorübergehend in einem Tunnel eingeschlossen gewesen. Durch das Beben kamen nach neuesten Angaben der taiwanesischen Behörden 9 Menschen ums Leben, mehr als 1.000 weitere wurden verletzt. Bei den Bundesländern laufen derzeit zahlreiche Disziplinarverfahren gegen Polizisten wegen möglicher rechtsextremistischer Gesinnung bzw. Verschwörungsideologien. Laut einer Abfrage des Magazins Stern geht es um rund 400 Beamte. Es dürften allerdings wohl mehr sein, denn aus Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Berlin wurden demnach keine Zahlen übermittelt. Der verheerende Brand in einem Nachtclub in Istanbul mit 29 Toten ist bei illegalen Schweißarbeiten ausgelöst worden. Das teilten türkische Behörden nun mit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen weiter.
Zum 75. Jubiläum der NATO werden einige neue Ideen diskutiert, wie das Verteidigungsbündnis seinen großen Herausforderungen entgegentreten könnte. Generalsekretär Jens Stoltenberg hat nun offenbar vor, eine eigene NATO-Mission in der Ukraine zu starten. Dann könnte das Bündnis auch tödliche Waffen dorthin liefern. Deutschland, Frankreich und Polen fordern derweil einen Ausbau der europäischen Rüstungsindustrie. Durch höhere Produktion sollen die militärischen Fähigkeiten verbessert werden. Wie es um die steht und was ein NATO-Einsatz in der Ukraine bedeuten würde, das weiß mein Kollege Christoph Schilz. Er ist Weltkorrespondent in Brüssel. Hallo Christoph.
Ja, hallo Viola.
Wie läuft dieser Geburtstag jetzt ab und welche Themen stehen heute noch auf dem Programm?
Das wird eine relativ kurze Feier werden, weil die ganz große Feier wird ja erst Anfang Juli in Washington stattfinden. Aber heute ist der Geburtstag, also hat man gedacht, wir müssen auch feiern. Und da sollen vor allem die 9 Mitglieder im Fokus stehen. Dort werden ein paar Vertreter dieser Staaten Ansprachen halten. Und es wird als Höhepunkt sozusagen der originale NATO-Vertrag aus Washington präsentiert werden. Der ist am Montagmorgen eingeflogen worden nach Brüssel. Er ist unter Polizeieskorte ins Hauptquartier gebracht worden und der wird ausliegen, als symbolische Geste freilich nur. Und nach dieser Feier, die etwa eine halbe Stunde nur dauern wird, werden dann die Außenminister der NATO mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba zusammentreten und beraten, wie sie die Ukraine besser unterstützen können noch. Und es wird ein Treffen geben mit den 4 Staaten der indopazifischen Region. Das sind Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland. Da werden aber nur 2 Außenminister anwesend sein. Sonst werden sie von hochrangigen Botschaftern vertreten werden. Und dies passiert vor allem auf Druck der USA, die gerne möchte, dass man stärker künftig in Richtung Indopazifik schaut. Da gibt es schon einige Partnerschaftsabkommen und die sollen jetzt intensiviert werden.
Große Meldung von gestern. Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, hat angekündigt, dass er eine eigene Ukraine-Mission vorbereiten will. Was genau stellt er sich darunter vor?
Ja, das ist alles noch sehr im Wagen. Er hat vor ungefähr 3 Wochen dieses Konzept herumgeschickt unter den NATO-Staaten. Es lief lange Zeit unter Geheim. Die Beratungen haben gerade auch erst begonnen. Also kann man gar nicht sagen, ob es diese Mission jemals geben wird und ob dieser Name auch in dieser Weise bestehen bleibt. Weil NATO-Mission Ukraine ist etwas missverständlich. Es wird niemals eine eigene Mission der NATO in der Ukraine geben. Insofern wird man möglicherweise über diesen Namen nochmal nachdenken. Verabschiedet werden soll dieses Programm am 8. und 9. Juli beim Jubiläumsgipfel in Washington von den Staats- und Regierungschefs. Bis dahin fließt aber noch viel Wasser durch den Potomac sozusagen, weil den Mitgliedstaaten vieles noch unklar ist. Beispielsweise ein Pfeiler dieses Programms ist, dass die NATO künftig die Waffenhilfe für die Ukraine koordinieren soll. Das macht bisher die Kontaktgruppe unter Führung der USA, das sind rund 50 Staaten im sogenannten Rammstein-Format. Und Stoltenberg möchte einfach, dass diese Hilfe verstetigt wird und nicht möglicherweise durch einen Präsidentenwechsel in den USA zu Trump von heute auf morgen geschlossen wird, sozusagen, oder eingestellt wird. Und ein weiterer Grund ist auch eben die bevorstehende Angst, dass Trump kommen könnte und damit viele neue Probleme auftauchen. Und da möchte die NATO einfach sagen, wir haben jetzt ein regelrechtes NATO-Format und das kann man nicht von heute auf morgen einfach wieder in die Ecke stellen. Und der zweite Punkt dieses Programms ist ein 100 Milliarden Euro Sondertopf für die Ukraine. Auch da gibt es noch viele offene Fragen, beispielsweise ob die bisherigen Zahlungen an die Ukraine berücksichtigt werden sollen oder nicht. Darauf drängen vor allem die USA und Deutschland. Aber dann bleibt zum Beispiel die Frage, wird dieser Topf dann überhaupt jemals voll werden? Ja, also da ist vieles noch im Unklaren. Aber insgesamt kann man sagen, dieses Programm zielt darauf ab, die NATO stärker ins Spiel zu bringen bei der Unterstützung der Ukraine, die Planbarkeit der Unterstützung zu verbessern und auch sich zu wappnen vor einem möglichen Präsidentschaftswechsel in den USA.
Sollte dieser Vorschlag umgesetzt werden, was würde das für die Rolle der NATO im Krieg in der Ukraine bedeuten?
Das lässt sich im Moment noch nicht absehen, aber es wird mit Sicherheit bedeuten, dass die NATO sogenannte letale Waffenhilfen, also tödliche Waffen, bei dieser Koordinierung die führende Rolle spielt. Bisher hat die NATO ja immer gesagt, wir wollen als Organisation eine möglichst kleine Rolle in diesem Krieg spielen. Und wenn man Waffen geschickt hat mit Unterstützung der NATO, dann waren es sogenannte nicht letale, also nicht tödliche Waffen wie Helme oder Störgeräte, Jammer, sogenannte Jammer oder andere Sachen. Das hätte jetzt eine ganz neue Qualität. Und damit haben auch die Deutschen Probleme, weil da wird aus Sicht der Deutschen ein Rubikon überschritten. Also da ist noch vieles offen, weil die Deutschen wollen unbedingt verhindern, dass die NATO in diesen Krieg hineingezogen wird. Und die Frage ist, ab wann ist die NATO dann doch ein Mitspieler sozusagen in diesem Konflikt? Und bisher war die rote Linie, wir wollen das nicht werden. Wir wollen unterstützen, aber kein Mitspieler werden. Diese Linie würde unter Umständen gerissen dann.
Vor 5 Jahren noch hat Emmanuel Macron, der französische Präsident, die NATO hirntot genannt. Heute würde das so wahrscheinlich niemand mehr sagen. Aber wo steht die NATO jetzt im Moment zu ihrem 75. Geburtstag?
Man muss einmal sagen, die NATO ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Ja, in keinem der Mitgliedstaaten, mittlerweile sind es 32, man hat begonnen mit 10. In keinem dieser Mitgliedstaaten hat jemals ein Krieg stattgefunden. Kein Land ist angegriffen worden von außen. Das ist eine historisch gesehen einmalige Situation. Und man muss sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte. Auf der anderen Seite hat sich vieles geändert. Und die Herausforderungen für die NATO sind so groß wie nie zuvor. Die Bedrohung auch von außen ist so groß wie nie zuvor. Wir hatten im Kalten Krieg klar definierte Fronten. Ja, auf der einen Seite stand der Warschauer Pakt unter Führung Russlands und auf der anderen Seite stand der Westen. Jetzt haben wir auf einmal ganz viele neue Mitspieler, die auch atomwaffenfähig sind. Und in erster Linie muss man natürlich China nennen. Also die gesamte Welt ist in Unordnung, wenn ich das so sagen darf. Und es gibt Bedrohungen von vielen Seiten. Und die Ukraine ist nur eine davon. Und die NATO steht jetzt vor der Herausforderung, sich darauf einzustellen. Also diesen geostrategischen Epochenwandel, möchte ich ihn nennen, mitzugestalten und aktiv mitzugestalten. Und dazu bedarf es auch einer Verteidigungsfähigkeit und einer Abschreckungsfähigkeit. Und die kann nur gesichert sein, und das muss man ganz klar sagen, mit Verteidigungsinvestitionen. Und die können nicht nur bei 2% des Bruttonationaleinkommens liegen, also der Wirtschaftskraft. 2% ist eine Marke, die 2014 als Zielmarke definiert wurde. Die wird sich nicht mehr halten lassen. Und die Bundesregierung sollte endlich anfangen und vor allem der Bundeskanzler, die Bevölkerung in Deutschland darauf vorzubereiten. Es braucht mehr Investitionen in Verteidigung, wenn wir unsere Sicherheit und unseren Wohlstand weiter so leben wollen wie bisher.
Die NATO steht diesen verschiedenen Herausforderungen gegenüber, spürt Bedrohungen von mehreren Seiten. Trotzdem sind ja seit dem russischen Angriffskrieg jetzt auch neue Mitglieder dazugekommen. Also hat das nicht die NATO als Bündnis auch gestärkt?
Es hat das Bündnis ganz sicher gestärkt, aber es hat es natürlich auch angreifbarer gemacht, weil das Bündnis hat jetzt eine Grenze mit Russland, die um 1200 Kilometer länger ist als vorher, nämlich die finnische Grenze. Und das birgt gewisse Risiken, aber vor allem auch Chancen und Möglichkeiten, und die sollten wir auch sehen. Diese beiden Länder, Schweden und Finnland, ermöglichen uns, den sogenannten hohen Norden oder die Arktis ganz anders zu kontrollieren und dort auch ganz anders abzuschrecken, als es bisher der Fall war. Diese Region wird zunehmend interessant, weil, wenn das Eis schmilzt, gibt es dort auch neue Möglichkeiten, Bodenschätze zu explorieren, aber auch als Schifffahrtsrouten wird diese Region interessant werden, nicht zuletzt für die Chinesen, deren Weg nach Europa deutlich kürzer wäre, wenn sie durch die Arktis führen. Und da es aber dort noch ungeklärte Besitzverhältnisse gibt, wird es dort einen großen Wettbewerb und ein großes Ringen geben, in welcher Art auch immer. Aber darauf muss die NATO vorbereitet sein. Und ich möchte noch einen zweiten Punkt sagen, gerade durch Schweden, durch den Beitritt Schwedens, gelingt es jetzt viel besser als vorher, die sogenannte Suwalki-Lücke, das ist eine Grenze zwischen Polen und Litauen, die bisher relativ schwer zu verteidigen war, allerdings das Baltikum mit dem Resten Europas verband und deswegen von großer strategischer Bedeutung ist. Und diese Suwalki-Lücke kann jetzt besser gesichert werden, und zwar von der kleinen Insel Gotland aus, die zu Schweden gehört. Dort kann man verstärkt jetzt NATO-Truppen stationieren und von dort aus im Ernstfall dann auch die Versorgung der entsprechenden umkämpften Gebiete im Baltikum sicherstellen. Also ein Riesenvorteil, und Putin hat sich damit ganz sicherlich ins eigene Fleisch geschnitten.
Wir haben es vorher schon kurz angeschnitten. Dieses Jahr könnte Donald Trump wieder ins Weiße Haus zurückkehren. Er hat ja schon angekündigt, dass er sich möglicherweise aus der NATO zurückziehen möchte mit den USA. Was würde das für Europa bedeuten, wenn man sich nicht mehr auf diesen Schutz der größten NATO-Militärmacht verlassen kann?
Das wäre das Ende der NATO und das wäre das Ende der europäischen Sicherheit. Aber ich möchte klar sagen, das wird nicht passieren. Trump wird diese Drohung nicht wahrmachen. Damit brauchen wir nicht zu rechnen. Aber wir müssen damit rechnen, dass der Druck auf die Europäer, sich selbst vornehmlich um die Ukraine zu kümmern, deutlich steigen wird. Ja, das heißt, gerade auf Deutschland als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt werden deutlich mehr Belastungen für Verteidigungsausgaben zukommen. Und auch das wird leider viel zu wenig vom Bundeskanzler problematisiert. Am liebsten scheint er ja gar nicht darüber zu sprechen. Und das halte ich für einen riesigen strategischen Fehler. Zumal man sagen muss, egal ob Biden bleibt oder Trump kommt, die USA werden sich in den kommenden 4 bis 5 Jahren immer stärker auf den Pazifik konzentrieren. Da sind die Herausforderungen enorm. Das sind nicht nur Herausforderungen für die Amerikaner, sondern auch für die Europäer. Denn da geht es um die Sicherheit der freien Seefahrt im Indopazifik. Und das ist sehr wichtig, gerade für ein Exportland wie Deutschland. Und so muss man sich darauf einstellen, dass die Amerikaner erwarten, dass die Europäer mehr für ihre eigene Sicherheit tun. Aber das kann nicht bedeuten, um das zum Abschluss zu sagen, dass sich die Europäer auf den Rüstungsmärkten abschotten. Und die Vorschläge, die die EU-Kommission gemacht hat, gehen genau in diese Richtung. Das ist fatal. Ich weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommen konnte. Ich fürchte, sie sind unter französischem Einfluss entstanden. Das kann aber nicht die Zukunft sein für die europäische Verteidigungsindustrie, dass man sich von den Amerikanern abschottet. Es muss freier Wettbewerb sein, es muss offene Märkte geben. Und die EU-Kommission sollte ihren gesamten Verteidigungsplan, den sie vor einigen Wochen vorgelegt hat, noch einmal überarbeiten. Das ist im Interesse Europas und der Amerikaner.
Danke, Christoph Schilz, nach Brüssel.
Sehr gerne.
Das war Das bringt der Tag für heute. Und uns interessiert natürlich wie immer Ihre Meinung zum Thema. Was halten Sie von den Vorschlägen Jens Stoltenbergs? Sollten die Waffenlieferungen in die Ukraine künftig zentral von der NATO koordiniert werden? Nehmen Sie dazu gerne auf Spotify an unserer Umfrage teil.
Ich bin Viola Köxt und ich wünsche Ihnen einen tollen Donnerstag. Die Nachrichten wurden von Regiocast produziert. Redaktionsschluss dafür war um 4:30 Uhr.